zur Welt. Wir waren dann auch mit ihm noch ein Jahr in Bulgarien. Dort habe ich auch im Hotel gelebt mit der kleinen Familie dann. Und dann sind wir auch aufgrund der Familie tatsächlich zurück nach Deutschland gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen mehr Stabilität, wir wollen nicht alle zwei Jahre woanders hin. Nicht nur sich auf den Job zu konzentrieren, nicht nur die reine Elternrolle auszufüllen, sondern wirklich versuchen, beides zu stemmen, beides auch proaktiv zu gestalten. Und ja, dabei erleben sie halt oft sehr, sehr viel Druck und ja, ich sag mal, wenn es schief läuft, geht dabei die Verbindung flöten. Und das geht dann mit so einem schönen, schlechten Gewissen einher. Da ich selbst diesen Glaubenssatz, ich muss das alleine schaffen, für mich auflösen konnte, spotte ich diesen Glaubenssatz, den rieche ich auf kilometerweite Entfernung.
Einen wunderschönen guten Tag, Carsten. Herzlich willkommen bei mir im Podcast Business oder Bücher.
Hallo Alexander, freue mich, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Du hast nämlich ein viel aufregendes Leben hinter dir, beziehungsweise noch vor dir, ist ja noch nicht vorbei. Aber bist natürlich auch als Consultant oder Coach unterwegs und hast dafür sehr interessante Einblicke zu bieten. Du hattest gerade eben ein Coaching-Gespräch, was du gesagt hast, was erfolgreich verlaufen ist. Was machst du denn eigentlich so genau für diejenigen, die dich nicht kennen?
Was mache ich? Wer bin ich? Als nächstes mal, ich bin Carsten Solbert und bin tatsächlich Coach, aber vor allem bin ich erstmal Optimist. Dann bin ich zweifacher Vater von zwei wunderbaren Jungs. Bin auch, hatten wir auch gerade kurz im Vorgespräch, Ex-Hotelier. Vielleicht ergibt sich da noch die ein oder andere Geschichte draus. Mhm. Und ja, heute begleite ich tatsächlich seit ein paar Jahren Eltern und Führungskräfte als Power-Parent-Coach. Schlagfertiger Name. Was mache ich dabei? Im Endeffekt begleite ich Eltern, die auch in Führungsverantwortung sind und ja, die im Alltag so versuchen, diesen Spagat zwischen Karriere, zwischen Familie unter einen Hut zu bringen und vor allem das zu tun, ohne sich dabei selbst zu verlieren, selbst auf der Strecke zu bleiben.
Ich nehme an, du bist dazu gekommen, weil irgendwann der Zeitpunkt in deinem Leben eingetroffen ist, an dem du auch auf einmal Kinder hattest. Kann das sein? Oder?
Da bist du auf der richtigen Spur, ganz genau. Ich weiß definitiv, wovon ich spreche. Im Endeffekt, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich stand in der Branche an der Spitze. Ich habe Hotels geleitet in der Fünf-Sterne-Hotellerie. Das ist ein ja, High-Intensity-Environment, wo ja, man nicht nach 9 Stunden rausgeht, sondern wo jeder Tag ziemlich viel Trubel hat. Und ja, bin in dieser Zeit Vater geworden, zweifacher Vater geworden. Und musste in dieser Zeit wirklich lernen, was es heißt, wirklich Führung zu übernehmen. Ich dachte vorher, ja, ich bin Hoteldirektor, ich kann gut führen, ich bin eine Führungskraft. Nicht vielleicht, wie sie im Buche steht, aber durchaus eine fähige. Ja, wo dann die zwei Kinder dazu kamen, da hieß es dann wirklich Führung und Verantwortung übernehmen, nicht nur im Job, sondern eben auch zu Hause. Und das ist auch so der größte Knackpunkt immer wieder mit meinen Kunden, die Führung bei mir selbst.
Wie sah denn so damals dein Alltag aus? Wie viele Stunden hast du gearbeitet? Gab es da überhaupt einen festen Feierabend und einen festen Anfang oder wie war das?
Als ich noch nicht Vater wurde oder war, als Vincent, mein erster Sohn, noch nicht auf der Welt war, gab es keinen festen Feierabend. Es gab auch keinen Montag bis Freitag oder feste Arbeitszeiten, sondern ich war damals Hoteldirektor erst in Peking und dann in einem Resort-Hotel in Bulgarien. Ich habe gearbeitet, wie es halt gerade notwendig war. Und in der Hotellerie ist immer Arbeit da. Es gilt immer, Gäste zu betreuen. Es gibt immer Mitarbeiter, um die man sich kümmern darf. Von daher waren das, ja, 12 Stunden war ein kurzer Tag, sage ich mal so.
Hast du auch im Hotel gewohnt oder Weil dann die Wege kurz waren oder macht man das nicht als Hoteldirektor?
Das ist eine super Frage. Tatsächlich sowohl als auch. Auf verschiedenen Stationen habe ich nicht im Hotel gewohnt, zum Beispiel in London. Da hatte ich tatsächlich so wie die meisten Londoner eine Stunde Commute. Beziehungsweise wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin, dann war es nur eine halbe. Aber in Peking und auch in Bulgarien habe ich dann im Hotel gewohnt, beziehungsweise in Peking hatten wir so Apartments direkt neben dem Hotel. Und hatte dadurch sehr, sehr kurze Wege, was auf der einen Seite ein super Luxus war. Gerade in Peking keinen Commute zu haben, nicht pendeln zu müssen, ist in Peking natürlich absoluter Luxus. Auf der anderen Seite bist du natürlich in diesem Falle auch immer greifbar, wenn es mal auch spät abends noch irgendwelche Dinge gibt, die der Hoteldirektor regeln darf.
Mhm. Frage aus Interesse. Du hast zwar bei einer internationalen Hotelkette gearbeitet, aber mich würde trotzdem interessieren, ob es da grundlegende Unterschiede gibt, ob man jetzt Hoteldirektor in Peking ist oder in einem europäischen Land.
Ich habe ja beides erlebt. Also ich war in London Hoteldirektor, ich war in Peking Hoteldirektor, in Bulgarien, auch in Berlin als letztes tatsächlich. Meine letzte Station war in Berlin im Adlon. Und ja, es gibt Riesenunterschiede. Und ich glaube, der größte Unterschied lässt sich wirklich so ziehen zwischen jetzt in Berlin im Adlon und in Peking. In Berlin im Adlon kannst du viel mehr strategisch arbeiten, weil da hast du ein Team, auf das du dich zu 100% verlassen kannst, wenn es um eigenständiges Arbeiten geht. Das ist in Europa natürlich sehr stark ausgeprägt. Da hast du ausgebildete Leute, andere ausgebildete Führungskräfte, die sich ums Day-to-Day-Business sozusagen kümmern. Im Ausland, gerade in Asien, zu der Zeit, wo ich da war, das ist jetzt mittlerweile auch schon 10 Jahre her, ne, ich möchte da niemandem zu nahe treten, da hat sich mit Sicherheit in den letzten 10 Jahren extrem viel getan. Aber damals war es schon so, dass man sehr viel involvierter, sehr viel mehr im Detail arbeiten durfte und auch musste. Ja, weil natürlich die, ich sag mal, Grundausbildung, allein eine Hotelfachausbildung, wie du sie in Europa, in Deutschland bekommst, ist dort nicht verfügbar. Von daher ist dieser Ausbildungsstand, was das Fachwissen angeht, natürlich nicht auf dem gleichen Niveau. Und auch das war damals extrem, das selbstständige Arbeiten waren ganz viele Führungskräfte dort nicht gewohnt. In China war es damals zumindest so, hat eine extrem hierarchische Struktur in den ganzen Unternehmen geherrscht. Sprich, der Chef sagt, was zu tun ist. Und die anderen laufen und machen es, ohne es zu hinterfragen, ohne großartig selbstständig zu arbeiten. Und das war was ich versucht habe, zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland, aus anderen europäischen Ländern so ein bisschen zu wandeln bei uns, dass wir wirklich versucht haben, die Führungskräfte dort mehr zu selbstständigem Arbeiten hin auszubilden. Und das war in Deutschland nicht mehr so sehr nötig. Also da war ein großer Unterschied, ja.
Mhm. Also es waren auch, obwohl es ein internationales Hotel war, das waren Chinesen, die dort gearbeitet haben.
Wir hatten 450 Mitarbeiter und waren mit Praktikanten aus Deutschland, ich glaube 15 Nicht-Chinesen, 15 Ausländer.
Mhm. Genau. Hast du noch eine angenehme oder lustige Geschichte aus der Zeit im Hinterkopf, die du teilen könntest?
Ich habe tatsächlich eine Geschichte, die mir gerade in den Sinn kommt, zum Thema selbstständig mitdenken und selbstständig arbeiten. Und zwar war das wir hatten ein Partnerhotel an der chinesischen Mauer, auch von Kempinski betrieben, war so ein kleines Resorthotel, das wir immer mal wieder so ein bisschen unterstützt haben. Und da hat tatsächlich ein Mitarbeiter die Aufgabe bekommen, er solle die Fenster von außen reinigen. Ja, das waren eigentlich Fenster, die nicht zu öffnen waren. Die waren in einem starren Rahmen. Und dieser Mitarbeiter hatte die Aufgabe, von außen um die Gebäude rumzugehen. Das waren mehrere Gebäude und die Fenster zu reinigen. Ja, alles so Bungalow-Gebäude, ist alles ebenerdig. Und dann kam er an ein Gebäude und da war das Fenster kaputt, aber nicht zersplittert, sondern tatsächlich der komplette Rahmen war aus dem Gebäude raus. Also dieses Fenster stand angelehnt an der Außenwand des Gebäudes. Mhm. Was macht der Mitarbeiter? Der Mitarbeiter macht genau seinen Job. Er putzt dieses Fenster von außen, sagt aber keiner Menschenseele Bescheid, dass da was schief läuft. Sondern hat einfach seinen Job weitergemacht. Weil er hatte ja die ganz klare Instruktion, jedes Fenster einfach von außen putzen. Was anderes hast du nicht zu tun.
Mhm. Ja, verstehe.
Ja.
Hast du denn deine Familie auch gegründet, als du im Ausland warst, oder hast du damit gewartet, bis du meintest, dass du dich an einem Ort befindest, der gut ist, um eine Familie zu gründen?
Ach, ich glaube, die meisten Orte auf dieser Welt sind gut, um Familien zu gründen. Man schafft sich ja selber irgendwo Voraussetzungen. Mein erster Sohn kam tatsächlich in der Zeit, als wir in Bulgarien waren, zur Welt. Wir waren dann auch mit ihm noch ein Jahr in Bulgarien. Dort habe ich auch im Hotel gelebt mit der kleinen Familie dann. Und dann sind wir auch aufgrund der Familie tatsächlich zurück nach Deutschland gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen mehr Stabilität, wir wollen nicht alle 2 Jahre woanders hin. Wir wollen auch wieder näher an den Eltern meiner Frau und meinen Eltern sein, die beide in Deutschland wohnen. Und von daher haben wir dann schon so ein bisschen das Leben auf die Familie hin ausgerichtet, definitiv, und sind dann nach Berlin gegangen. Und jetzt mittlerweile ist Sohn Nummer 2 seit 6 Jahren da, der ist in Berlin zur Welt gekommen. Und vor 4 Jahren haben wir uns dann tatsächlich entschieden, wir bauen uns wirklich ein Zuhause, wir suchen uns einen Ort, wo wir als Familie leben wollen und nicht, wo ich Arbeit habe, und sind dann nach Murnau am Staffelsee gezogen. Dort ist jetzt unsere Heimat, das ist 1 Stunde südlich von München. Und gleichzeitig habe ich damals eben auch dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht, um dann ja uns diese Freiheit, unseren eigenen ja Wunschort wählen zu können, uns auszusuchen.
Willst du Power Parents auch empfehlen, in der Nähe der eigenen Eltern, also der Großeltern des Kindes zu ziehen? Ist das etwas, was ja die Bedürfnisse nach der eigenen Karriere oder Selbstverwirklichung auf der einen Seite und die Rolle als Eltern unterstützen kann?
Ich erlebe immer wieder, wie sehr es helfen kann, ein Netzwerk an Unterstützern zu haben. Seien das die eigenen Eltern, also dann die Großeltern der Kinder, seien es Freunde, seien es auch Nachbarn. Von daher würde ich keine Pauschalempfehlung aussprechen, zieh dahin, wo deine Eltern wohnen. Das kann auch zu sehr viel Konflikten führen. Das erlebe ich auch immer wieder. Aber ich glaube, unabhängig davon, ob es die eigenen Eltern sind, wer auch immer es ist, es macht auf jeden Fall Sinn, sich ein Support-Netzwerk anzueignen, aufzubauen. Das ist eine klare Empfehlung, die ich aussprechen würde, weil das ist was, was tatsächlich viele, gerade frisch gebackene Eltern oft ja gar nicht mal so sehr übersehen. Ich glaube, sich nicht trauen, weil sie so ein bisschen im Kopf diesen Gedanken haben, boah, ich bin jetzt Mama, ich bin jetzt Papa, ich muss das auf die Reihe kriegen und zwar alleine. Das ist jetzt mein Job. Und aus falscher Scham oder falscher Zurückhaltung vergessen sie dann oft dabei, sich wirklich ein Support-Netzwerk aufzubauen und vergessen dabei, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, um Hilfe zu bitten, sondern aus meiner Sicht genau das Gegenteil. Es ist ein Zeichen von extremer Selbstreflexion und Stärke, zu sagen, hey, ich habe hier eine neue Aufgabe und ich hätte gerne Unterstützung dabei.
Sind deine Kunden, was sind das für Menschen? Sind die in Deutschland tätig oder haben die einen ähnlichen Hintergrund wie du, dass die auch als Expert im Ausland tätig waren? Oder was machen die eigentlich so?
Ja, also das, was alle meine Kunden im Endeffekt gemeinsam haben, es sind, ja, ich würde mal sagen, ambitionierte Eltern, die versuchen wirklich Erfolg im Beruf und Präsenz im Elternjob, in der Elternrolle unter einen Hut zu kriegen. Ja? Diese Balance zu schaffen, nicht nur sich auf den Job zu konzentrieren, nicht nur die reine Elternrolle auszufüllen, sondern wirklich versuchen, beides zu stemmen, beides auch proaktiv zu gestalten. Und ja, dabei erleben sie halt oft sehr, sehr viel Druck und ja, ich sag mal, wenn es schief läuft, geht dabei die Verbindung flöten. Und das geht dann mit so einem schönen, schlechten Gewissen einher. So nach dem Motto, wenn ich zu Hause bei den Kindern bin, denke ich an meine To-Do-Liste in der Arbeit. Und wenn ich in der Arbeit bin, denke ich mir, ach, jetzt habe ich heute früh meinem Sohn schon wieder irgendwie nur ein Fertiggericht in die Brotzeitbox gepackt. Oder ich habe ihm noch nicht mal Tschüss gesagt, als er zum Kindergarten gebracht wurde. Und diesen Spagat so hinzukriegen, dass der funktioniert und dass er sich richtig für die einzelne Lebenssituation anfühlt, das ist das, womit ich meinen Kunden ja weiterhelfe. Das haben sie gemeinsam. Und um auf deine konkrete Frage zurückzukommen, ich begleite Kunden hauptsächlich in Deutschland, habe aber auch Kunden in der Schweiz, tatsächlich einer, der auch noch in China ist und hatte eine Kundin auch schon auf den Malediven, was leider nur online war. Ich habe es nicht geschafft, sie dort zu besuchen.
Also du coach deine Kunden auch in Person oder vorwiegend in Person oder hybrid? Oder wie läuft das?
Hauptsächlich läuft es tatsächlich online. Okay. Ich würde sagen, zwischen 80% und 90% passiert das Ganze online, über Zoom, so wie wir jetzt sprechen. Mhm. Und ich versuche es eigentlich bei allen Kunden. Bei manchen ist das natürlich ein bisschen leichter als bei anderen, je nachdem, wo sie sind, immer mit ein paar Präsenzstunden zu verbinden. Ich lade auch gerne meine Kunden hier zu mir nach Murnau ein und dann machen wir einen halben Tag oder einen Tag Intensivcoaching, gehen zusammen in die Berge, gehen in die Natur, gehen wandern und besprechen dabei die Themen, die sie halt gerade beschäftigen.
Mhm. Wie ist denn so die Struktur deines Coachings im Groben?
Im Groben, ich arbeite mit meinen Kunden langfristig zusammen oder zumindest mittelfristig. Also wir arbeiten jetzt nicht 3-4 Sessions und dann ist die Sache erledigt, sondern wir bauen wirklich eine Struktur für die Kunden auf. Ich sag mal, im Minimum arbeite ich mit meinen Kunden 4 Monate und da setzen wir gezielt an 5 Hebeln an. Ja, das fängt bei der Selbstführung an, ja, vor allem bei der emotionalen Selbstführung. Dann geht es darum, Methoden und Techniken zu entwickeln, nicht vorzukauen, sondern zu entwickeln, die für die einzelne Person, die einzelne Familie irgendwie stimmig sind, die dafür sorgen, dass Familienbindung gestärkt wird, dass die Selbstfürsorge im Alltag gestärkt wird, dass auch das Selbstvertrauen gestärkt wird. Ja? Und das Ganze begleiten wir in jedem dieser Bereiche mit dem Aufbau von kraftvollen Gewohnheiten. Also einer der Hebel, die mir und auch meinen Kunden immer wieder helfen, das Ganze unter einen Hut zu bringen, ist, es kraftvolle Gewohnheiten aufzubauen, die quasi Struktur geben und die ja einen dabei unterstützen, dieses Leben aufzubauen. Und da kommt Gewohnheitsbildung natürlich ganz tragend ins Spiel. Deswegen auch keine Zusammenarbeit, die über 2-3 Wochen oder einzelne Impulse geht, sondern die über einen längeren Zeitraum geht, wo wir wirklich daran arbeiten können, dass Gewohnheiten und Routinen aufgebaut werden.
Mhm. Wie war das denn, als du deinen ersten oder deine ersten Kunden hattest? Erinnerst du dich noch daran? Wie haben die dich gefunden oder wie hast du die gefunden?
Ich erinnere mich noch sehr gut dran. Tatsächlich, mein allererster Kunde, er hat sich ganz natürlich ergeben und der hat auch so ein bisschen den Anstoß dazu gegeben, in die Selbstständigkeit überhaupt zu gehen. Ich war vor 7 Jahren haben wir innerhalb von Kempinski ein internes Coaching-Programm aufgebaut, wo ich andere Führungskräfte aus anderen Kempinski-Hotels begleiten durfte. Mhm. Meistens bei beruflichen Themen, aber es hat natürlich immer mal wieder was Privates mit reingespielt. Und einer dieser internen Kunden sozusagen hat dann gekündigt, hat die Firma gewechselt, ist zu einer anderen Hotelgruppe gewechselt, auch ein bisschen aufgrund unseres Coachings, weil er da sehr viel Klarheit gewonnen hat. Und dieser junge Mann hat dann gesagt, du, ich bin jetzt zwar nicht mehr bei Kempinski, aber ich würde trotzdem gerne weiter mit dir zusammenarbeiten. Und wurde dann quasi zu meinem ersten mich selbst zahlenden Kunden. Mhm. Und der hat mir so ein bisschen die Idee dann gegeben, ja Moment, bei eigentlich könnte ich das ja auch außerhalb meines Jobs machen, beziehungsweise unabhängig von meinem Job. Ja. Und so kam dann dieser Gedanke auf. Und die ersten eigenen Kunden dann, als ich diesen Schritt erst in die Teilselbstständigkeit und dann in die Vollselbstständigkeit gegangen bin, die kam aus meinem Netzwerk tatsächlich. Ja, mhm. Erst mit der Zeit habe ich Strukturen aufgebaut, wie Marketing, wie Akquise, die mir helfen, dann auch Kunden außerhalb meines schon bestehenden Netzwerks zu gewinnen.
Mhm. Ja, es ist schön, wie natürlich dieser Übergang war. Besonders praktisch ist es ja auch, wenn du schon einen Coaching-Hintergrund hattest in deiner Funktion bei Kempinski dann, wo du Führungskräfte dort gecoacht hast. Und natürlich spielt klar immer das Private auch mit hinein, wenn man immer beruflich erfolgreich sein will. Ne?
Ja.
Ich weiß auch noch, wie das bei mir war. Meine erste Kundin, sie war tatsächlich auch aus dem, ja, ich könnte jetzt sagen, du bist auch im Erziehungsbereich, nur Erziehungscoach. Oder gibt es auch Erziehungstipps?
Erziehungstipps in dem Sinne nicht, aber ich bin großer Fan von Erziehung. Erziehung ist für mich immer so ein blödes Wort, aber ich nenne es jetzt als, es gibt nicht wirklich ein besseres, Erziehung, die auf Verbindung zueinander aufbaut. Mhm. Und da teile ich schon meine Erfahrungen beziehungsweise gewisse Methoden, wenn das die Art von Kindererziehung ist, die auch meine Kunden mitgeben wollen, ihren Kindern. Ja, aber ich bin kein Erziehungscoach in dem Sinne, dass ich sage, genau so musst du mit deinen Kindern umgehen, damit du eine gute Beziehung aufbaust. Dafür sind mir die Menschen viel zu individuell.
Ja, verstehe. Also was wichtig ist, also bei mir war das ja damals so, dass meine erste Kundin, die war Coach für Erziehung, also für Kindererziehung. Die war auch selbst Kindheitspädagogin als Hintergrund, hat war vor allen Dingen sehr eine große Reichweite auf Instagram gehabt mit 100.000 Followern, wollte deswegen ein Buch schreiben. Und daher weiß ich noch, dass es natürlich so gewisse Prinzipien gibt, auf die man trotzdem achten kann. Ne? Also wie viel Zeit, also die Qualität der Beziehung hängt zum Beispiel auch damit ab, wie viel Zeit miteinander verbringt, aber nicht nur wie viel Zeit, sondern auch, was man mit dieser Zeit dann tatsächlich macht.
Absolut. Ne?
Ob man sich seinem Kind aufmerksam widmet, ob man mit ihm spielt oder ob man jetzt nur nebeneinander sitzt und auf sein Handy schaut. Das ist ja theoretisch verbringt man Zeit miteinander, aber nicht wirklich eben.
Absolut. Und das hat für mich wenig mit Kindererziehung zu tun, sondern wirklich mit Verbindung aufbauen. Genau das, was ich gerade meinte. Das ist unabhängig von Eltern-Kind-Beziehungen, wenn ich als Paar nebeneinander auf der Couch sitze und immer nur im Handy scrolle, dann geht irgendwann die Verbindung verloren. Und mit Kindern noch viel, viel schneller und viel, viel mehr. Wenn Eltern zu Hause nicht präsent sind, sondern entweder mit ihren Augen am Bildschirm oder mit ihren Gedanken ganz woanders, dann fühlen das Kinder ganz, ganz schnell. Da haben Kinder eine ganz, ganz feine Antenne für. Und wenn ich in der Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe, nicht präsent bin, dann merken das meine Kinder. Ich kriege das von meinen Kindern auch, wenn es passiert, regelmäßig zurückgemeldet. Wenn die dann sagen, Papa, jetzt hör doch mal richtig zu. Oder Papa, wieso bist du gerade gestresst oder irgendwas? Und dann ist das ein schöner Wake-up-Call. Also ich habe da durchaus auch meine Kinder regelmäßig darum gebeten, mir solche Sachen wiederzuspiegeln, und das machen die ganz natürlich.
Und wie schafft man sich diese Zeit?
Die Zeit hat jeder von uns. Ich glaube, was wichtiger ist, ist diese Präsenz zu schaffen. Ich glaube, es ist viel viel wichtiger, die Zeit, die wir mit unseren Kindern haben. Und manchmal kann das wenig sein, weil es im Business oder im Beruf gerade extrem stressig ist. Ja. Oder auch im Leben des Kindes. Ich meine, mein Sohn, der ist dreimal die Woche beim Fußball. Da sehe ich den nicht. Aber was wirklich wichtig ist, ist diese Präsenz sich aufzubauen, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe. Und die erste Regel, die für mich dort gilt, ist Handy weg. Wir kennen das alle, was das für ein Gefühl uns gibt, wenn unser Gesprächspartner irgendwie nebenbei am Handy daddelt, dann wissen wir haben nicht die Aufmerksamkeit, wir haben nicht die oberste Priorität. Und ein zweiter ganz, ganz wertvoller Tipp oder eine Herangehensweise, die mir persönlich sehr, sehr hilft und die ich auch an ganz viele Kunden weitergegeben habe und die mir zurückgemeldet haben, das hilft, ist gerade in diesen Zeiten, wo ein Wechsel stattfindet. Also wenn ich von der Arbeit nach Hause komme zum Beispiel, ja, oder wenn das Kind von der Schule nach Hause kommt oder vom Kindergarten, sich kurz bevor dieser Wechsel stattfindet, also ich fahre zum Beispiel von der Arbeit nach Hause, ich fahre vor die Haustür, stelle mein Auto ab, dass ich mir noch 2 Minuten nehme oder 1 Minute reicht meistens schon, 30 Sekunden nehme, durchzuatmen und mir eine Intention zu setzen, wie möchte ich jetzt diese Zeit mit meiner Familie, mit meinem Kind gestalten? Ja, also wirklich auch diesen mentalen Break zu machen und nicht noch in Gedanken über das letzte Meeting durch die Haustür marschiere, irgendwie noch halb abgelenkt zu sein, sondern wirklich dieses kurze Durchatmen und sagen, so Carsten, Arbeit ist jetzt vorbei, jetzt ist für die nächste Stunde oder die nächsten 2 Stunden Familienzeit. Ich möchte heute ein Vater sein, der neugierig ist, der seinen Kindern zuhört und der liebevoll ist, zum Beispiel. Ja? Und das hilft enorm, sich selbst einzustellen, um dann da zu sein, ja, wirklich voll da zu sein und nicht nur halb da zu sein.
Mhm. Du hattest eben gesagt, dass deine ersten Kunden aus deinem Netzwerk kamen. Wie ist das denn heute? Also dieser Podcast handelt ja über Business und soll auch gerne Tipps geben, wie man sein Business aufbaut oder vergrößert.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich kommen immer mal wieder noch Kunden über mein Netzwerk. Diese klare Positionierung, wo ich Eltern in Führungspositionen begleite, die hat sich tatsächlich auch erst so im letzten Jahr entwickelt, dass ich auch aus den Kunden, die ich begleitet habe, aber auch aus meiner persönlichen Reise, dass ich mich stärker auf diese Art von Kunden konzentrieren möchte. Und was mir diese Positionierung beziehungsweise diese Konzentration auf eine klare Zielgruppe gebracht hat, ist wirklich ja einfach besser in der Lage zu sein, über mein Business zu sprechen. Worum geht's? Wen begleite ich? Wem helfe ich? Wie helfe ich diesen Menschen? Und da nutze ich vor allem LinkedIn als sowohl Marketing als auch Akquisekanal. Ja, LinkedIn ist da wirklich extrem wertvoll für mich, dort erstens ein Netzwerk aufzubauen beziehungsweise das eigene Netzwerk zu erweitern und dann auch die Möglichkeit zu haben, direkt mit der Zielgruppe ins Gespräch zu kommen. Das ist so, ich sag mal, zu 75% da, wo mein Business herkommt, und der Rest kommt dann aus Empfehlungen, aber natürlich auch Offline-Events. Dort gibt es auch Events für Eltern, für Führungskräfte etc., wo man dann natürlich oder wo ich dann natürlich präsent sein kann und Beziehungen aufbauen, die dann idealerweise irgendwann zu Kunden werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel auch generell, finde ich, im Coaching-Business. Ich habe selber Coaches immer wieder, habe so meinen festen Kern, aber gehe auch gerne mal neue Wege. Und eine Sache, die mir immer wichtig ist, ist, dass eine gewisse Vertrauensbasis dort ist. Weil einem Coach erzähle ich, naja, mindestens so viel wie meiner Frau. ist bei den meisten Leuten so. Und da muss eine gewisse Vertrauensbasis da sein. Und ich finde, Coaching kann ich deswegen nicht wirklich verkaufen, sondern ich versuche, so ein bisschen erlebbar zu machen und ja, dadurch Vertrauen aufzubauen. Und es zahlt sich dann in zahlenden Kunden aus.
Mhm. Ja, wunderbar. Das kann ich nur unterstreichen. Also bei mir ist es ähnlich, weil ich schreibe ja auch, also teilweise geht es ja auch um Autobiografien, die ich betreue. Und da erzählen der Kunden mir ihr ganzes Leben. Und da ist auch, also es ist nicht direkt Coaching, was ich mache, aber es ist ja auch, es ist auch etwas, was mit Vertrauen zu tun hat. Und ohne Vertrauen geht's allgemein nicht, weil wir sind, was du machst, ist ein sozialer Beruf, eine soziale Interaktion. Und die hat auch soziale Ziele.
Und ich glaube, da gibt's wirklich einige Parallelen zwischen dem, was du tust, und mir. Im Endeffekt öffnen wir idealerweise beide einen Raum für unseren Gesprächspartner. Ein Raum, in dem der sich wohlfühlt, in dem die Person Vertrauen schöpft, in dem die Person frei von der Seele weg reden kann, Gedanken teilen kann. Und das ist, finde ich, ein Raum, der unglaublich wertvoll ist. Egal, ob die Intention ist, ein Buch zu schreiben, eine Therapie, ein Coaching oder auch nur unter Freunden so einen Raum zu bieten. Ich glaube, das ist eines der wertvollsten Geschenke, was wir unseren Mitmenschen geben können, diesen Raum zu öffnen, weil ganz ehrlich, wann bekommst du den im Alltag schon mal?
Ja, bei der Arbeit wahrscheinlich eher weniger, besonders wenn sie ja Stress erfüllt ist, aber gerade auch unter Freunden, das finde ich auch, ist auch ein Learning, was ich in meinem Leben hatte, ist nicht immer den direkt irgendwie Meinungen zu geigen oder ähnliches, sondern auch einfach mal zuzuhören.
Ja, definitiv.
Wie sieht es denn mit unternehmerischen beruflichen Herausforderungen aus, seitdem du selbstständig bist? Gab es da etwas, was dir in Erinnerung geblieben ist, und wie hast du das gelöst?
Wie viel Zeit haben wir? Ich hätte eine ganze Liste.
Naja, also wir haben sehr viel Zeit. Eine Sache wird aber reichen, oder zwei, je nachdem.
Nein, auch nur Spaß. Natürlich gibt's immer wieder Herausforderungen, und ich glaube, ähnlich wie Eltern werden, ist ein eigenes Business aufbauen eine Reise, wo man sich auch selber entdecken darf und sehr viel über sich selber lernt. Und ich habe so eine Sache, um deine Frage wirklich konkret zu beantworten, die bei mir hängen geblieben ist, ich bin damals definitiv enorm naiv an diese ganze Sache rangegangen. Ich dachte, ich habe die Rückmeldung bekommen von meinen Mitarbeitern, ich bin eine sehr, sehr gute Führungskraft. Von den Menschen, die ich begleitet habe, entweder als Coach oder in der Coaching-Rolle als Führungskraft, dass ich das, was man dazu braucht, ein guter Coach zu sein, dass ich das habe, dass ich das auch anwenden kann, dass ich das vermitteln kann. Ich habe mir durch verschiedene Coaching-Ausbildungen die Skills angeeignet, auch also die Werkzeuge, die man dafür braucht, und war davon überzeugt, naja, dann coache ich jetzt halt und dann wird da automatisch ein Business draus, mit dem ich Geld verdiene. Und habe tatsächlich sehr naiv gedacht, das war's. Und habe tatsächlich nicht auf dem Radar gehabt, was alles noch dazugehört. Ja, jetzt mal von so Sachen wie Buchhaltung etc. komplett abgesehen. Aber eine Struktur aufzubauen, mit der man dafür sorgt, dass man planbar Kunden gewinnt. Eine Struktur aufbauen, die dafür sorgt, dass man das Business auch strategisch weiterentwickeln kann und sich nicht im Tagesgeschäft verliert. All das war am Anfang nicht da. Und das hat dazu geführt, dass ich nach dieser Anfangseuphorie, die bestimmt ein Jahr gedauert hat, gemerkt habe, ja, scheiße, so einfach ist es ja gar nicht. Da gehört noch eine Menge mehr dazu. Und ich war damals und bin das immer noch immer mal wieder, aber damals sehr ausgeprägte Person, die alles alleine regeln wollte. Mhm. Ja, die alles alleine in den Griff bekommen wollte. Und habe mich da teilweise echt verrannt. Bis ich irgendwann mal, ja, meinen, muss ich tatsächlich sagen, bisher besten Coach kennengelernt habe, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe, mit dem ich auch immer mal wieder noch zusammenarbeite, wo wir das Ganze aufgelöst haben und wo ich mich tatsächlich richtig öffnen konnte und das erste Mal so richtig die Hand heben konnte und sagte, Hilfe, ich schaffe es alleine nicht. Und es hat mich persönlich damals extrem viel Mut gekostet, das zu tun. Ja. Und das ist ein Learning, was ich bis heute mitnehme, und ich mich immer wieder frage, wenn was Neues kommt oder wenn ich alle paar Monate so einen kleinen Review mache in meinem Business, dass ich mich wirklich ganz konkret frage, wobei hole ich mir Hilfe? Was kann ich abgeben? Wo muss ich die Hand heben oder wo will ich die Hand heben? Geht nicht alleine oder das ist was, was ich nicht kann, was ich nicht will. Bitte mach du das. Mhm. Und dieses Learning, und in dieser Phase bin ich gerade, erlaubt mir mit Sicherheit in den nächsten Jahren ja einfach enorm zu wachsen. Mhm. Weil ich persönlich kann es zumindest nicht, alle Zügel in der Hand zu halten und überall den Überblick zu behalten. Ich brauche Menschen, die mich unterstützen. Und ich glaube, die braucht jeder Unternehmer. Und den Mut aufzubringen, mich zumindest hat es enorm viel Mut gekostet, den Mut aufzubringen, zu sagen, hey, hilf mir hier bitte, ich kann das nicht, ist für mich der Gamechanger im Business gewesen, im Businessaufbau gewesen.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass diese Klarheit, die dir das Coaching gebracht hat, sich dann nicht nur ausgewirkt hat auf die Struktur und auf die Verbesserung deines eigenen Geschäfts, sondern sogar auch auf die Inhalte deines Coachings, weil wenn man das selbst erlebt hat und sich die Fragen stellt, was kann ich abgeben, wo brauche ich Hilfe und so weiter, dann ist das ja auch etwas, was du wiederum weitergeben kannst an deine Kunden, die, wie ich mir vorstellen kann, eben auch damit zu kämpfen haben, dass sie vielleicht gerade komplett überfordert sind und deswegen nicht genug Zeit und Aufmerksamkeit ihren Kindern widmen können.
Definitiv. Also generell die ganzen Prozesse dahinter, Dinge abzugeben, ist was ich mit einfließen lassen kann in meinem Erfahrungsschatz. Aber was wirklich ein großer Gamechanger auch war, in der Art und Weise, wie ich meine Kunden begleiten kann, da ich selbst diesen Glaubenssatz, ich muss das alleine schaffen, für mich auflösen konnte, spotte ich diesen Glaubenssatz, den rieche ich auf kilometerweite Entfernung und kann natürlich dann meinen Kunden einen gewissen Spiegel vorhalten und dafür sorgen, dass sie auch daran arbeiten können, diesen Glaubenssatz aufzulösen. Weil es ist einer der Glaubenssätze, gerade bei Eltern, der am häufigsten, mit am häufigsten im Weg steht. Ja, dieses unbedingte Verlangen oder dieser Glauben, es alleine schaffen zu müssen.
Liegt ja auch in der Natur der Sache, wenn man erstmal
Absolut.
zu dem Punkt gekommen ist, dass man erfolgreich ist und dass man eben beruflich immer selbst Entscheidungen trifft, dann ist das ja, zeigt das ja auch ein bisschen was für die Persönlichkeit aus und dann möchte man das im Privaten auch machen.
Definitiv.
Kann ich nachvollziehen. Ich bin auch jemand, der alles sehr gerne selbst entscheiden möchte. Ne?
Ja.
Also ich habe die rationale Einsicht, dass es sinnvoll ist, mich beraten zu lassen und das tue ich auch. Aber trotzdem fühle ich mich immer wohler, wenn ich nicht irgendwie von außen irgendwas aufgezwungen bekomme, wie ich jetzt etwas machen soll.
Ja.
Also sowas, da reagiere ich immer allergisch drauf.
Ja.
Aber ja.
Und wie mit jedem Glaubenssatz stecken da ja gewisse Stärken oder Eigenschaften dahinter. Und am Ende des Tages kommt es immer nur darauf an, wie nutze ich die? Ja. Nutze ich diese Eigenständigkeit, diese Willensstärke, dieses Engagement auf eine positive Art und Weise, dass es mich, meine Liebsten, mein Business voranbringt? Oder nutze ich es auf eine Art und Weise, wo ich mir dadurch selber Steine in den Weg lege? Und diesen Weg zu finden, das ist was ja immer wieder spannende Arbeit, finde ich, ist.
Genau. Hast du noch eine konkrete Fall oder eine Herausforderung, von der du sprechen möchtest? Du hast ja jetzt mehr so über das grobe Ganze gesprochen, ne? Also, dass du nach einem Jahr dann festgestellt hast, das ist jetzt alles so viel mehr, das ist nicht so einfach. Gibt es vielleicht so eine konkrete Situation, Problem, wo du auf einmal überrascht warst oder vielleicht auch einen Fall mit einem Kunden, wo du dachtest, das ist jetzt aber schon tricky?
Lass mich überlegen. Ja, tatsächlich gab es einen, und wir hatten ja vorhin das Thema, dass die meisten Coaching-Gespräche, hatten wir im Vorgespräch, glaube ich, diese meisten Coaching-Gespräche erfolgreich sind. Dass ich da in der Regel mit einem erfolgreichen Gefühl rausgebe. Und was das gerade deine Frage bei mir ausgelöst hat, war der Gedanke an einen Kunden, wo das tatsächlich öfter mal nicht der Fall war. Und das ist auch eine Business-Lektion, die ich für mich rausgezogen habe. Das war tatsächlich einer meiner wenigen Kunden, beziehungsweise auf dem Level der einzige, der wirklich am Ende unserer Zusammenarbeit nicht zufrieden war. Ja. Und wo wir auch trotz sehr, sehr vieler Versuche es nicht geschafft haben, wirklich einen 100% zufriedenstellenden Abschluss zu finden. Das hat mich tatsächlich eine ganze Weile sehr beschäftigt, weil ich mir Mühe gegeben habe und auch der Meinung war, ich habe da sehr, sehr viel eingebracht. Es hat mir aber eine Sache gezeigt, und zwar, dass ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen darf und das auch machen sollte, wenn ich mein Business weiter ausbauen möchte. Warum sage ich das? Weil ich tatsächlich beim Kennenlerngespräch und in der ersten Session schon kein gutes Bauchgefühl hatte. Im Sinne von, ich habe eine ganz klare Botschaft bekommen von meinem Körper, das passt irgendwie nicht zusammen. Und es war relativ am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und da wägst du natürlich schon ab und denkst dir, boah ja, aber es ist ein Kunde, der zahlt gutes Geld und ich brauche das Geld auch hier am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und ich habe trotz dieses schlechten Bauchgefühls diese Zusammenarbeit eingegangen. Und es hat sich tatsächlich immer und immer wieder im Laufe dieser Zusammenarbeit, die für 3 Monate ging, dieses Gefühl wiederholt. Und es gab Situationen, in denen, ohne jetzt genau ins Detail gehen zu wollen, es einfach nicht gepasst hat. Ja, und zwar von beiden Seiten. Ich möchte da gar nicht die Verantwortung auf den Kunden abwälzen, sondern übernehmen davon, ich sag mal, mindestens 50% der Verantwortung, weil es auf beiden Seiten, glaube ich, nicht gepasst hat. Und sowas passiert mir heute nicht mehr.
Ja.
Sondern heute weiß ich, wenn sich dieses Gefühl einstellt in einem Kennenlerngespräch oder spätestens in einem zweiten Gespräch, ich fachlich dem Kunden aber helfen könnte, dann gehe ich diese Zusammenarbeit nicht ein. weil ich weiß, das Fachliche ist eine Sache, aber diese Verbindung, die es im Coaching zu etablieren gilt, zwischen mir und meinem Kunden, die ist weit, weit mehr als die halbe Miete. Die ist weit, weit mehr wert als das Fachliche, beziehungsweise das Fachliche kann nur zum Tragen kommen, wenn diese Verbindung auch stimmt.
Mhm.
Und das hat mir ja eine ganz klare Botschaft im Nachhinein oder ein Learning gegeben. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl.
Mhm. Ja, also bei mir ist auch vorgekommen, dass zwei, dreimal ein Buchprojekt abgebrochen wurde innerhalb der letzten 3 Jahre. Aber man muss das auch in der Relation sehen. Das ist, wenn du redest jetzt von dem einen Fall, wo das nicht geklappt hat und es letztendlich nicht miteinander in Vereinbarung gegangen sind, aber trotzdem 95% der Fälle sind dann ja. Man muss ja die auch denken, denke ich mir immer. Ne? Also mir hat das auch zu denken gegeben. Aber letztlich sind es eigentlich, man muss sich eigentlich immer bewusst machen, 95% der Fälle arbeitet man erfolgreich miteinander zusammen. Und das kann ich komplett nachvollziehen, dass man auch nur mit denjenigen zusammenarbeitet, wo man den Eindruck hat, das kann zu einem Erfolg führen, ne? Weil man will ja auch den Erfolg haben und das erfolgreich abschließen zusammen. Und dann gibt's, muss man nochmal differenzieren, es gibt auch Fälle, wo es theoretisch passen würde, aber dann eventuell die Erwartungen nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Also auf einer ganz sachlichen Ebene, die Erwartungen sind von mir, von dem, was ich bieten kann oder bieten möchte, sind einfach anders als die Erwartungen, die der Kunde hat oder sich vorher vorgestellt hat. Und das ist dann einfach so, ne? Also das sind dann zwei unterschiedliche Dinge. Und letztendlich arbeitest du und also ich wahrscheinlich auf jeden Fall daran, die Erwartungen miteinander in Einklang zu bringen. Das ist immer was ich mir als Ziel setze, ne? Die Erwartungen in Einklang zu bringen, weil das definiert dann den Erfolg für mich am Ende. Aber manchmal ist es eben auch einfach nicht möglich, ja.
Stimme ich voll und ganz zu. Und man muss es in Relation sehen, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, diese Misserfolge, wenn man so sie nennen will, egal in welchem Verhältnis sie auftreten, am Ende bieten die uns immer eine Lektion oder irgendwas, was wir mitnehmen können, als Geschenk oder als Chance. Und bei mir war das ganz eindeutig dieses Geschenk, ja, noch mehr Selbstvertrauen in mein Bauchgefühl aufzubauen.
Mhm. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt auch darauf aus ist, erfolgreich ein Coaching mit einem Power-Parent-Coach abzuschließen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich hoffe, wenn sich jetzt irgendjemand angesprochen fühlt oder sich wiedererkannt hat oder vielleicht jemanden in seinem Umfeld kennt, der sagt, oh, der sollte vielleicht mal mit Carsten sprechen, dann bin ich entweder über LinkedIn zu erreichen, unter meinem Namen Carsten Seubert, oder über meine Webseite, die da heißt www.empowering.space. Ich habe vorhin über diesen Raum gesprochen, den ich gerne aufmache und den nenne ich gerne Empowering Space, wo es darum geht, dass Menschen ja sich wohlfühlen, sich aufgefordert fühlen, tief zu gehen und deswegen habe ich meine Webseite so genannt. Da kann man mich finden oder eben über LinkedIn. Genau, das ist das Einfachste. Vielleicht können wir auch meine E-Mail noch in die Shownotes packen, aber LinkedIn oder die Webseite ist der sicherste Weg. Da treibe ich mich am meisten rum.
Webseite und LinkedIn wird auf jeden Fall verlinkt in dieser Beschreibung. Ja,
perfekt.
Dann ich danke dir vielmals für die Einblicke, sowohl in deine unternehmerische Laufbahn, deine berufliche Laufbahn, damals als Hoteldirektor, aber auch für die Tipps, die sicherlich schon ein guter Anfangspunkt sind für manche Eltern, die sich gerade die Gedanken stellen, wie sie ihre beruflichen Ambitionen und Aufgaben mit ihrer Elternrolle in Verbindung bringen sollen. Vielen Dank dir dafür.
Danke dir, Alexander. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch alles Gute. Freue mich, den Podcast dann zu hören.